Urban Vibe.
Autsch, Entschuldigung. Das ist hier nicht gut. So. Continue.
Recording. Test, test, test.
Jawohl. Test, test, test.
Genau. Nama, Isabel Fassbinder. Mein Herz ist immer frei, singst du da gerade?
Ja.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hier bei uns Urban Vibes. Urban Vibes Podcast.
Hallo.
Servus. Was geht ab? Was tut sich? Im Leben der Chansonnières. Chansonnières.
Ja, gibt viel Neues. Ich habe angefangen, meine eigenen Songs zu produzieren.
Okay. Aber im Moment ist ja alles tot.
Ja, aber man kann es ja zumindest digital virtuell machen.
Mhm.
So, bis es wieder zu öffentlichen Auftritten kommen wird.
Genau.
Die Zeit nutzen.
Das haben wir gerade gemacht in einer Social-Media-Assistenzstunde, haben wir ein bisschen versucht, dein digitales Leben aufzuräumen, was ja nicht so ganz einfach sich gestaltet bei dir. So, aber kleine Werbung hier am Rande, also Fromedia bietet ja so Social-Media-Assistenz an und ja, das kann man im Moment wirklich, ja, weil ja nicht viel anderes möglich ist, kann man sich darauf sehr gut konzentrieren, das stimmt, ja.
Mhm. Ja, und mit dir macht es immer Spaß, das zu machen.
Ja, das kann ich jetzt nicht zurückgeben.
Und du bist ja auch kompetent.
Ach so, bin ich das. Ja, I try my best. Nein, also es ist natürlich Arbeit und ich habe selber so viele Dinge da liegen, die natürlich eigentlich beackert gehören. Und du weißt es ja und du warst ja auch letztes Jahr in mehreren unserer Sendungen involviert. Also. Und wir arbeiten hart dran und ich arbeite hart dran, dass das auch jetzt sehr schnell rauskommt, damit die Sachen nicht da ewig in der Schublade verschwinden. Nämlich, du hast in unseren Sendungen so kurze Gastauftritte gehabt, eben auch als Sängerin und oder auch so ein bisschen als, wie soll ich sagen?
Schauspielerin.
Schauspielerin, das ist das richtige Wort, das habe ich gesucht. Das heißt, Nama, du bist Schauspielerin, du bist Sängerin, Songwriterin jetzt auch, du schreibst selber, interpretierst aber hauptsächlich jiddische und so 20er, 30er Jahre Chansons, ne?
Ja, aber auch Tangos.
Und Tangos?
Oder auch alte, aus dem Mittelalter, sephardische, spanisch-jüdische,
okay,
Chansons.
Und das machst du schon dein Leben lang oder erzähl ein bisschen von dir? Wie bist du so zu diesem gekommen? Und dein anderer Beruf ist ja noch, dass du Heilpraktikerin bist, im Sinne von Energetikerin.
Das geht in Österreich ja nicht, Heilpraktikerin.
Heilpraktikerin geht nicht, aber
nein,
Energetikerin,
Kinesiologin.
Genau, das bist du auch.
Ja, genau, also ich helfe Menschen wieder glücklich zu werden, in die Mitte zu kommen.
Ja, ja, ja. Du hast diese Praxis für Harmonie, Glück und Gesundheit. Und man kann dich da buchen, man kann da also eine Stunde bei dir nehmen oder zwei und kann dort also stressfrei versuchen, auch sich irgendwie so in so stressfrei
sich zu entspannen.
Sich zu entspannen.
Und einfach alles loszulassen, hinter sich zu lassen, was nicht mehr passt.
Mhm.
Und wieder ganz frei zu sein, sich leicht zu fühlen.
Mhm.
Oder auch seine Ziele zu erreichen. Also ich habe schon viele Klienten gehabt, die ein mangelndes Selbstwertgefühl hatten und jetzt sind sie sehr erfolgreich, sowohl beruflich als auch privat.
Und wie hat es mit der Kunst? Also das waren immer so zwei Standbeine bei dir. Hast du das eine und das andere immer so gleichmäßig gehabt oder gehalten oder hat sich das irgendwie auch mal mehr, mal weniger und dann.
Menschen glücklich machen, das war schon immer mein Thema, das war schon immer meine Aufgabe, seit ich ein Kind war. Aber die Kunst, das hat als erstes angefangen. Also das Tanzen und die Musik, also ich habe schon getanzt, als ich noch nicht laufen konnte. Da gibt es so eine Anekdote, habe ich hier erzählt bekommen von meiner Mutter, dass ich immer schon, als ich noch nicht einmal laufen konnte mit einem halben Jahr, habe ich mich schon an einem Holzradio, damals gab es noch Holzradios in den 70er Jahren, und da habe ich mich dran festgehalten und habe ich mich hin und her bewegt zur Musik. Und wenn ich manchmal ausgerissen bin, also nicht mit Absicht, sondern meine Eltern mich verloren haben auf einer Reise, dann haben sie mich immer dort, wo es Musik gab, wiedergefunden.
Okay, verstehe. Das heißt, Musik war schon immer irgendwie dein Anziehungspunkt.
Ja, und ich habe, seitdem ich 10 Jahre alt war, Gesangsunterricht genommen und dann so richtig klassischen Gesangsunterricht, seit ich 16 war. Und das habe ich viele Jahre gemacht und später dann noch Jazz.
Wo hast du das in Deutschland
In
zuerst?
Deutschland, in Heidelberg, ich komme aus Heidelberg,
Heidelberg.
Südwestdeutschland. Da habe ich das erst klassischen Gesangsunterricht gelernt und später dann eben in Wien auch Jazz. Am Wiener Konservatorium.
Ah ja, okay.
Ganz
Und
ursprünglich wollte ich Schauspielerin
ja.
werden, gleich nach der Matura. Und
Aber hast du hier Matura gemacht oder in
in
Heidelberg?
Heidelberg.
Abitur also.
Ja, genau, Abitur. Aber hier sagt man Matura.
Richtig,
Ich habe mich
ja.
schon angepasst oder daran gewöhnt an die
Anscheinend.
österreichischen Wörter.
Bist schon integriert. Und ursprünglich Schauspielerin.
Ja, und dann habe ich aber noch was, habe ich Romanistik und Kunstgeschichte studiert,
Okay, das hast du auch noch.
französische, italienische Literatur.
Wissenschaften, okay.
Ja, und später habe ich dann als ich hierher gezogen bin, den Wiener jüdischen Chor gefunden, und da war ich mehrere Jahre und da bin ich drauf gekommen, dass ich unbedingt singen muss.
Und auch
Genau.
jüdische Lieder.
Genau, jiddische, hebräische, sephardische, also die spanisch-jüdischen. Das habe ich dort alles ganz intensiv betrieben, seit ich den im Wiener jüdischen Chor aktiv war.
Okay, singst nicht mehr dort, oder?
Ich hab dann angefangen, Solo zu singen, und dann habe ich gemerkt, das passt nicht zusammen. Ich bin auch immer zu sehr hervorgestochen unter den Chorsängern.
Sängerinnen.
Ja.
Ja. Ja, nee, das gefällt uns Chorleiter natürlich schon, eigentlich, so solistische Chorsängerinnen zu haben. Aber man muss natürlich irgendwie so ein bisschen sich anpassen können. Ja, das ist schon wichtig. Aber ja, so eine Soli-Konzertlaufbahn oder so ein Charakter, das ist halt dann auch einfach so. Also, das ist ja auch total wichtig und gut, dass das dann so ist.
Ja, ich habe dann nämlich im Wiener Jüdischen Chor gab es einen Chorleiter, der eine russisch-jüdische Popband aufbauen wollte. Das, was er sich unter Pop vorgestellt hat, das war ein bisschen sehr russisch.
Okay.
Also ein bisschen altbacken. Und da das nicht so gepasst hat, habe ich dann meine eigenen Bandmitglieder mir gesucht. Zuerst war ich in so ein, zwei Klezmer-Bands und dann habe ich meine eigenen Musiker gefunden. Und
Verstehe,
da habe ich
verstehe.
jiddischen Jazz gemacht. Also dann wollte ich gerne zeigen, dass die jiddischen Lieder auch noch und die jiddische Kultur auch noch präsent ist und nicht nur dieses wehmütige, klezmermäßige Zurückschauen, sondern da habe ich alle die Lieder, die ich kannte, neu arrangieren lassen. Modern mit Jazz, Funk, Drum and Bass.
Ja. Ja, da haben wir ja auch schon was gehört. Jetzt vom klassischen quasi Chanson. Ich kann mal schnell schauen, ob man das mit den jiddischen.
Bei mir bist du Shane zum Beispiel, das ist mit Drum and Bass. Kannst du
Genau.
mal schauen bei meinen Liedern.
Das ist hier auf deinem Kanal. Das heißt, es gibt auch eine schöne Website von dir. Wie heißen die nochmal? www.
Nama-Isabel-Fassbinder.eu.
Genau. So, ich finde hier ein Bertolt Brecht-Gedicht.
Wenn du BAY bei mir bis zu Shane eingibst, solltest du es finden.
Den Goran Bregovic hast du hier. Den Astor Piazzolla. Nee, irgendwie den.
Entweder BAY oder BEI.
Bei mir bist du schön, ist wahrscheinlich schon älter da unten.
Ja, muss ein bisschen runterscrollen.
Lehne deine Wangen, Herz ist immer frei. Anyway. Das Gesang von mein Harz. Klingt ja mal sehr jüdisch.
Das ist auch so schön, ja.
Die jiddische Kultur, hast du da irgendwie, bist du da ein bisschen eingetaucht? Hast du dich da mit der Sprache als auch mit der Kultur, mit der Musik, über die Musik dann mit der Kultur auch ein bisschen beschäftigt? Oder war das
ja, meine Mutter stammt aus Israel und hat eigentlich mit der jiddischen Sprache nicht so viel zu tun gehabt. Aber meine Eltern haben doch zu Hause immer viele jiddische Platten gehabt und seitdem ich klein war, habe ich das immer gehört. Mhm. Und das hat die jiddische Sprache hat irgendwie mein Herz berührt, viel mehr als die hebräische. Also das nennt man ja auch als Kosewort Mameluschen, das bedeutet Sprache der Mama. Mhm. Genau, und das ist etwas, was das ist so eine zärtliche Sprache, mhm. eine Herzsprache.
Mhm. Hören wir mal rein da ein bisschen.
Deswegen auch das, der Gesang meines Herzens.
Ja, das ist natürlich schon eher die klassische Schiene.
Naja, das ist nicht meine Levonne-Band. Also die Levonne-Band, ja. die gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren. Mhm. Und wir haben vor einem Jahr haben wir Jubiläum, 20 Jahre, oh ja, jetzt sind es schon 21 Jahre, okay. gefeiert. Und da konnte man gerade noch ganz kurz noch Konzerte geben. Mhm. Ja, das war im Januar
okay.
letzten Jahres. Und da habe ich eben damals vor 21 Jahren die ersten Musiker zusammengesammelt für dieses jiddische Jazz-Projekt und da haben wir viele Jahre gespielt. Levonne. Und das gibt's immer noch, die Band, aber manchmal habe ich auch andere Formationen, zum Beispiel das Naama-Trio, was ihr gerade gehört habt, ja, mhm. das ist, oder was du jetzt gerade gehört hast, das Gesang von meinem Herz, das ist klassisch mit, das ist eigentlich ein Tango, ein jiddischer Tango, also mit Bass und Akkordeon.
Schön. Und, also du sagst, deine Mom ist da ursprünglich aus der Gegend, Israel?
Ja, sie wurde in Berlin geboren mhm. und ist mit 5 Jahren ausgewandert nach okay. Palästina damals, 1933. Ihr Vater war schon sehr klug und hat schon frühzeitig gesagt, wir wandern aus, nachdem die Gestapo zweimal die Fenster eingeschlagen hat.
Okay.
Ist er mit seiner Familie ausgewandert und da war meine Mutter 5 Jahre alt. Und sie ist dann wieder Anfang der 60er nach Deutschland zurückgekehrt zur Wiedergutmachung und hatte eigentlich vor, nur ein Jahr dort zu bleiben und hat dort meinen Vater kennengelernt. Und ist dann in Deutschland geblieben.
Okay, wow, das ist ja aber...
Letztendlich hat sie dann wieder länger in Deutschland gelebt als in Israel.
Okay, Und du bist dann in Berlin geboren?
Nein, ich bin in Heidelberg geboren.
Ah, in Heidelberg.
Ja.
Ah, sie ist in Berlin.
Genau, sie ist in Berlin geboren.
Und hast du es dann mal nach Israel oder Palästina dann auch selber geschafft, oder?
Ja, ich war sehr oft in Israel, also vor allem als Kind mit meinen Eltern, aber später dann auch. Zwischendurch, als die Intifada angefangen hat, war ich viele Jahre nicht mehr dort. Mhm. Dann erst wieder erstmals vor 10 Jahren. Mhm. Und da war ich dann wieder öfter. Ich habe dort Verwandte und Freunde.
Mhm. Okay. Jetzt war ja auch 65-jähriges Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs, gerade vor einem Monat, circa. Ich habe mir in dem Zusammenhang wieder mal zwei Bücher zur Hand genommen. Einmal die Aufzeichnungen des KZ-Kommandanten von Auschwitz. Und ein anderes Buch, das wiederum die Kehrseite, also ein Überlebender von Auschwitz, geschrieben hat. Also in das eine Buch kannst du nicht länger als eine Seite lesen.
Mhm.
Das ist so grauenhaft, so grausam. Und das andere Buch ist so trotz allem Leid so humorvoll geschrieben, dass es sich liest wie ein guter Hollywood-Film. Mhm. Aber das Thema ist halt so harsch, dass man irgendwie glaubt...
Lachen über Hitler, ja, das ist immer die Frage.
Nein, die Insassen selber, also macht. Die... also das ist enorm, wie er das beschreibt, dass... Also es gab eben in Auschwitz auch und Auschwitz-Buchenau gab es anscheinend einen Unterschied zwischen Auschwitz-Insassen und Buchenau-Insassen. Denn in Auschwitz war alles viel, wie soll man sagen, irgendwie etablierter anscheinend und da gab es sogar einen Puff. Und die Nummern, also die Häftlinge oder die Eingesperrten oder die dort eine sehr niedrige Nummer hatten, in dem Fall eine hohe, also schon sehr lange dort waren, die hatten ein gewisses Standing. Also es gab dort quasi wie eine Art ja, Leben.
Ja, aber trotzdem überlebt hat das kaum jemand.
Mit
Auschwitz.
Dem Tod.
Also Auschwitz war so schlimm, dass das selten. Aber zum Beispiel der Vater meines Ex-Mannes, der hat 4 Jahre Auschwitz überlebt, was eigentlich äußerst selten ist. Als Jugendlicher von 16 bis 20.
Verrückt. Aber anscheinend gab es dort schon also etablierte Strukturen. Ich weiß nicht, ob sie dann eben vor 45, vor Kriegsende dann noch die alten Insassen sozusagen getötet haben und da sehr wenige dann übrig blieben. Aber anscheinend, er beschreibt es so in dem Buch, dass es eben sehr, sehr lange Insassen auch gab. Also Insassen, die dann ja auch helfen mussten und die Dinge, also Tätigkeiten übernehmen mussten für die Nazis und dieses Camp überhaupt am Laufen hielten. Ja, also das Camp wurde ja quasi am Laufen gehalten, auch durch Juden.
Ja, natürlich. Sonst wäre das nicht gegangen.
Genau. Und die haben halt die Drecksarbeit auch erledigt. Und schrecklich. Also dieser KZ-Leutnant, wie er dann beschreibt, wie sie dann die ersten Gaskammerntoten da vergruben und dann Monate später wieder ausgruben, weil sie sie dann verbrennen mussten, weil kein Platz mehr da ist. Es ist so grauenvoll. Es ist nicht zum Aushalten. Es ist nicht zum Aushalten, ja. Das ist, und wie hast du jetzt so diesen ganzen politischen Konflikt in Israel auch erlebt? Es gibt ja da also ganz starke Tendenzen auch zwischen Pro-Israel und gegen einen israelischen Staat. Erzähl ein bisschen dazu, also wie hat sich das in deiner... Ich meine, es ist ein Thema, was natürlich schwierig ist, aber... Wieso lachst du
jetzt? Ja, naja, also ich bin, also meine Familie ist So, also sowohl mein Vater, der kein Jude war, der hat die Nazi-Zeit viel schlimmer noch erlebt als meine Mutter, weil eben meine Mutter schon mit 5 Jahren ausgewandert ist, eben 1933. Die hat nur ein paar Monate der Nazi-Zeit erleben müssen, aber mein Vater war im Widerstand. Und als Nicht-Jude, als Katholik, hat er die ganzen 12 Jahre erlebt. Und das war ganz grausam für ihn. Und er war immer ganz kurz davor, vor das Kriegsgericht gebracht zu werden. Zum Beispiel hat er als Arzt an der Front die Soldaten den Seeren gespritzt, dass sie krank wurden und nicht mehr an die Front mussten, also nicht getötet werden konnten. Solche Sachen hat er gemacht. Okay. Oder auch polnische Frauen entbunden, was auch verboten war. Mhm. Oder Juden geholfen. Und meine Mutter war im Palmach, das war die Vorarmee, bevor Israel gegründet wurde. Mhm. Ja. Und die hat auch schon ganz stolz in dieser Armee gekämpft. Mhm. Und sie hat mir eben erzählt, wie die Araber geflohen sind, also wie Tausende von Schuhen einfach in der Wüste im Sand geblieben sind. Wir hatten solche Angst vor den Israelis, obwohl die unterlegen waren an der Zahl, dass die ganzen Schuhe dort geblieben sind. Also es gibt natürlich sehr viel Mythen und sehr vieles, das erzählt wird, was die Israelis Furchtbares angetan hätten den Arabern. Mhm. Und natürlich war nicht alles immer rosig. Es gibt immer auf beiden Seiten Opfer und Täter, ja. Aber Fakt ist, dass Israel gleich nach der Gründung überfallen wurde von lauter Feinden, von den ganzen Arabern, die nicht wollten, dass es überhaupt Israel gegeben hat. Mhm. Und dass sie trotzdem einfach überleben wollten, die Juden, die Israelis. Und deswegen haben sie es trotzdem geschafft, trotz der Übermacht der ganzen Araber. Und jetzt sieht man schon endlich mal, dass es bessere Beziehungen gibt. Mhm. Mag es auch aus wirtschaftlichen Gründen sein, aber es gibt immer mehr Länder, arabische Länder, die Israel anerkennen, wo es israelische Waren gibt, zum Beispiel in den Vereinigten Emiraten. Mhm. Auch Saudi-Arabien hat zwar noch nicht ganz anerkannt, aber Beziehungen zu Israel. Mhm. Und ja, sicher ist das ein sehr problematisches Thema, aber wenn man nicht die ganzen Fakten und Hintergründe kennt, dann kann man leicht sagen, die bösen Israelis und die armen Palästinenser, aber das hat auch was mit der Gründung zu tun, dass man sich nicht überlegt hat, dass man auch teilweise sich nicht überlegt hat, dass es dort schon ansässige Araber gegeben hat und dass die Araber selber den Teilungsplänen nicht zugestimmt haben und dass sie eigentlich schon ein eigenes Land damals hätten haben können, einen Teil, und sie wollten aber nicht einen Teil abgeben. Aber es ist wirklich eine sehr komplizierte Geschichte.
Ja, ja. Ja, ich hab damals, das ist auch schon 10 Jahre wieder her, hier in Wien, den Claude Lanzemann kennengelernt, kurz in einem Symposium sozusagen.
Oh, großartiger Mann.
Ja, und der hat das ja alles filmisch festgehalten, dokumentiert. Also die Gründung Israels, da gibt es einen Film eben aus den 60er Jahren, in der also das sehr bildhaft gezeigt wird, wie da die ersten Israelis sozusagen aus allen Ländern, Herren, Damen, Ländern sozusagen, also russische, jüdische, polnische, deutsche Geflüchtete, eben zweite Generation, Nachkriegsgenerationen sozusagen, dort dieses Land aufgebaut haben. Und
das war Sumpf dort teilweise, genau, lag Wüste, brach, ja. Und die haben erst was draus gemacht, genau. die Juden, die dort eingewandert sind.
Ja, und
es gab dort auch nicht fest ansässige Araber oder ganz wenige. Hauptsächlich waren es Nomaden, die gewandert sind.
Zu Stämme, ja. Und das ist schon ganz spannend gewesen. Also, aber auch schwierig dann irgendwie, eben dieses ganze Judentum da irgendwie zu verorten und jetzt.
Letztens habe ich wieder etwas gelesen von einem oder gehört von einem Scheich, der gesagt hat, dass das, ich glaube in Pakistan war das, irgendein Imam oder so, der gesagt hat, dass schon im Koran steht, dass dieses Land den Juden gehört, dass das denen zur Verfügung gestellt werden sollte, dass das ein Fehler ist. Zu negieren, dass das für die Juden ist, dieses Land. Das hat
einen, das ist nicht für die Juden ist.
Ja, genau. Also das hat ein pakistanischer, also islamischer Gelehrter gesagt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also wir haben das dann in der Schule noch mit dem 30-Tage-Krieg, mit der
Intifada.
Intifada, danke, etc. Damals noch alles studiert sozusagen, haben versucht, uns da irgendwie einen Reim draus zu machen, wie es da jetzt zu diesen Konflikten kommt. Und natürlich, Amerika spielt halt eine große Rolle, auch heute, gerade heute natürlich als.
Nun, die Juden waren Jahrtausende verfolgt. Irgendwann wollten sie halt ganz gern mal wieder ein Land haben. Es war ja auch eine Überlegung,
Klar.
das nach Uganda zu verlegen oder so. Aber dort kommen die Juden einfach nicht her.
Macht
Dort
wenig
kommen sie
Sinn.
einfach. Es steht ja schon in der Bibel, dass das Land von Abraham und Moses und Jakob gewesen ist
Und
und
jetzt,
der Könige.
ja, und ich finde es halt ganz schwierig, diese ganze Religionsdebatte. Also ich fühle mich ja jetzt nicht wirklich als Katholik, obwohl ich einer bin. Und habe dann dem Claude Lanzmann, glaube ich, damals gesagt, so einfach geradeaus raus, so, ja du, und ich fühle mich eigentlich auch voll jüdisch, wenn ich mir das so recht überlege und wenn ich so diesen Film sehe und wenn ich mir so denke, irgendwie wäre ich gern Jude oder so, ja. Und ich bin vielleicht ja auch einer, weil tatsächlich mein Vater stammt ja aus dem Mittelmeerraum. Und mein Vater war, also sein, also das geht zurück auf die Familie, die also als Schifffahrer dann aus dieser Gegend syrische Grenze, also Gazastreifen etc., halt von diesem aus diesem Bereich eben kommen und dann das Mittelmeer und Griechenland besiedelt haben eben. Und die sind auch damals angekommen, 1860 dort auf Kos, und da war nichts. Also die sind da einfach angekommen und haben gesiedelt. Ja, sind dann dort geblieben aus irgendeinem Grund. Und dementsprechend bin ich halt auch irgend so eine Mischung aus allem Möglichen. Ja, also weiß man nicht, was ich.
Spannend. Die Mischungen sind immer am spannendsten.
Eben, und das finde ich eben das Thema, eben Religion kategorisiert so stark. Und wie gesagt, ich fühle mich eben auch durch die jüdische Musik, ähnlich wie du, sehr. Wie du sagst, also sehr an eine Kultur erinnert, die es ja so auch nicht mehr gibt durch diesen Holocaust, durch die Shoah,
Genau, die wurde vernichtet.
zerstört wurde und die nur noch so bröckchenhalber hier und da mal durchkommt, wenn man sie sucht, wenn man gezielt auch versucht, sie zu leben oder zu finden. Und es ist so tragisch gleichzeitig, also mich verbindet irgendwie mit der Musik eben dann auch immer natürlich die Shoah und dieses ganze Leid, was über eine Menschheit gebracht wird, die das nicht verdient hat. Und wie du richtig sagst, also da ist es nach jahrtausendelanger Verfolgung auch irgendwie kohärent zu verstehen, dass es mal irgendwie einen Siedlungsplatz geben sollte. Und was eben für mich eben auch Fakt ist ja, dass das Christentum aus dem Judentum sich abspaltete als Sekte, die da irgendwie relativ klar sozusagen dann für sich auch beansprucht, relativ schnell sich zur ersten Religionsgemeinschaft weltweit auch entwickelt, zu einer der größten, ersten so in diesem Christentum, ja. Das ist halt irgendwie alles auf einen Christ zurückgeht, ja, so in dem Sinne. Also, wie du sagst, es steht im Koran, es steht in der Bibel, es steht in den Büchern. Dinge, die man heute halt so interpretiert, und das ist halt so ein Riesenthema. Ja, das ist schon alles ganz schön verrückt, ne? Ja. Tango, meine Damen und Herren. Nama Isabel Fassbinder hier am Start. Was gibt's Schöneres als den Tango?
Leidenschaft pur. That face before, seen him hanging round my door.
like a hawk, stealing for the prey, like the night, waiting for the day. Strange, he shadows me back home, footsteps echo on the storms, rainy nights on Haussmann Boulevard, Parisian music drifting from the bus. Tu cherches quoi? Toi aussi, tu veux rencontrer la mort? Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie? Dancing bars and restaurants, home with anyone who wants. Strange, standing there alone, staring eyes chill me to the
ist das, glaube ich, gell? Das Original.
Das war jetzt Libertango.
Ah, Libertango.
Von Astor Piazzolla.
Genau, genau.
Oder auch von Grace Jones, Strange.
Mhm, okay. du wolltest noch was zum Religions...
Ja, das für mich das Judentum nicht so sehr... Natürlich ist es auch eine Religion, mhm, aber für mich ist das Ethnische wichtiger. Also das ist die einzige Religion, die so stark verbunden ist mit einer Ethnie. Und deswegen kann man auch nicht so leicht Jude werden. Und deswegen ist es nicht rassistisch zu sagen, dass das Judentum ein Volk ist, weil das ja nicht heißt, dass es besser als andere ist, sondern dass es einfach, dass man Jude ist, so wie man Franzose ist oder Chinese. Und ich kann auch nicht einfach Chinesin werden, auch wenn ich jetzt jahrelang in China leben sollte. Ich kann chinesische Staatsbürgerin werden, aber nicht Chinesin. Und so kann man auch nicht so leicht oder nicht wirklich meines Erachtens Jude oder Jüdin werden. Und es wird einem ja auch sehr, sehr schwer gemacht, zum Judentum zu konvertieren, im Gegensatz zu anderen Religionen, wo das ziemlich leicht ist. Mhm. Und Das, da gibt es auch noch ein weit verbreitetes Missverständnis, das mir sehr am Herzen liegt, aufzuklären, dass immer wieder gesagt, das Judentum sei das auserwählte Volk, so als ob das was Besseres wäre oder als ob die Juden hochmütig wären oder so. Und das bedeutet das gar nicht. Das auserwählt unter alten Völkern bedeutet, dass sie ein Vorbild sein sollen vor den anderen Völkern und dass es eine Bürde ist. Das heißt, man hat viel mehr Gebote einzuhalten, die die anderen Völker nicht einzuhalten haben. Es ist also etwas Schweres und nicht etwas, ha, ich bin so toll, sondern ein Vorbild. Also das heißt, sie müssen viel mehr ethisch richtig handeln, sollten sie eigentlich. So ist das gedacht mit dem Auserwähltsein von Gott.
Ja, genau, das ist halt das, wenn man nicht mehr genau liest, ne? Und wenn man halt nicht mehr genau interpretieren kann, auch was in so alten Büchern steht und da quasi nicht diese Subtextbotschaften versteht, dann fängt das alles an, rassistisch zu werden. Und ich lese gerade auch so dieses Handbuch Lexikon des Rassismus, da gibt es doch diese C.H. Beck-Ausgabe, diese so, und da steht, dass das Judentum eine der einzigen Religionen ist und auch Ethnien ist, die eben nicht durch Gewalt irgendwie versucht haben, andere zu konvertieren.
Genau, ja. Das Missionieren gibt es schon seit über 1000 Jahren bei den Juden nicht mehr.
Genau. Und das zeigt mir halt auch schon, dass da irgendwie dieser Friedensgedanke einfach viel breiter verankert ist. Und das macht es eben auch für mich, also schon auch als Pazifist natürlich interessant und wo ich mir denke, verdammt, warum musste ich im katholischen Bayern aufwachsen und getauft werden etc. pp. Wäre ich doch, ja, aber man sucht sich's ja aus oder auch nicht. Es gibt einen Film, auf den ich gerne hinweisen möchte, und zwar, den habe ich mir neulich angeschaut, der ist unglaublich gut, und zwar ist der vom Ehegatten der Charlotte Gainsbourg, Jew or Not Jew, heißt der, und sie spielt selber auch mit, sie spielt eben eine Frau eines Juden, und es ist ein unglaublich guter Film. Er ist also so, so keck und mit Humor betrachtet er dieses Thema und doch so aufklärend auch. Also es ist wirklich ein großartiger Film.
Und sie spielt keine Jüdin? Weil sie ist ja selber in Wahrheit die Tochter eines Juden.
Genau, und sie hat auch, glaube ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob ihr Mann, also sie hat den sicher mitproduziert. Und warte, ich suche es gerade hier noch. Eieiei, ich bin heute nicht so schnell hier am Handy irgendwie. Das haut nicht hin da bei mir. Jew or Not a Jew. Es gibt auch ein Lied vom Serge Gainsbourg, aber das ist es nicht. Anyway, also diesen Film kann ich euch ans Herz legen. Er ist noch nicht so alt. Aber ich finde ihn jetzt hier nicht. Komisch. Anyway, ich verlinke es in den Podcast hier unten hin. Zum Thema, nochmal zurück zu dir, Nama. Also,
ja.
Was sind so deine... Was bist du so für ein Typ, so Jugendanekdoten? Erzähl mal irgendwie so, bist du so die Briefmarkensammlerin oder?
Nein.
Barbie-Puppen?
Ich war immer schon eine Außenseiterin. Oder zumindest in der Kindheits- und Jugendzeit. Später hat sich das dann sehr umgekehrt. Ich habe sehr viele Freunde, sehr viele auch sehr gute Freunde und wunderbare Freunde. Aber früher hatte ich nur wenige in der Schulzeit und wurde dann nicht so verstanden von meinen Klassenkameraden.
Okay.
Weil ich immer anders war. Vielleicht auch aufgrund meiner Andersartigkeit in der Familie. Also ich bin so aufgewachsen. Mein Vater hat immer mit zwei Frauen zusammengelebt, in zwei Haushalten.
Okay.
Ja, und aber es gab verschiedene. In meiner Klasse gab es Kinder von verschiedenen Ländern, also zum Beispiel, das macht man, glaube ich, heute auch so, dass man Ausländerklassen zusammengibt. Mhm. Ein bisschen seltsam, aber jedenfalls war es bei uns so, dass man mit Französisch anfangen konnte, schon in der ersten Gymnasiumsklasse. Und da gab es Franzosen, Spanier, Araber, Israeli. Aber ich war immer ein bisschen altmodisch, so wie ich jetzt auch die alte Zeit liebe, die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Mhm. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun.
Okay.
Aber mit 15 habe ich dann die Tanzstunde entdeckt und da habe ich dann angefangen, mich mehr so ein bisschen Richtung Pop zu orientieren. Mehr. Und sonst gab es bei mir zu Hause immer nur, bei meinen Eltern zu Hause immer nur klassische Musik zu hören. Mhm. Oder eben die jiddischen Lieder oder Chansons.
Mhm. Und während dem Studium warst du so eher so die Partymaus oder wie bist du so als junge Studentin unterwegs?
Ja, am Anfang zwischen 18 und 19 war ich sicher auf sehr vielen Partys. Und dann habe ich aber schon früh meinen Ex-Mann kennengelernt und da sind wir schon noch zusammen auf Partys gegangen, aber also nicht mehr so allein oder so. Aber insgesamt ist Tanzen mein Leben. Also ohne Tanzen könnte ich nicht. Ich tanze jeden Tag.
Wirklich?
Ja, also gerade jetzt in Corona-Zeiten, wenn man halt nicht zusammen sich treffen kann zum Tanzen, dann tanze ich halt allein. Aber Hauptsache, ich kann ein bisschen tanzen. Also ich bin nicht so sportlich, aber ich liebe es zu tanzen. Das ist ja auch ein Sport. Mhm. Und das erfüllt mich, das Tanzen. Also,
aber tanzt du da so klassisch?
Am liebsten mag ich, nein, Balkantanz oder Bauchtanz oder orientalischen Tanz oder Flamenco. Alles, was freier Tanz ist. Also okay. Nicht so diese Standardtänze, also da gefällt mit mir nur Schritt Tango, folgen. Argentinischer Tango von den Paartänzen. Mhm. Aber sonst liebe ich diesen freien Tanz, wie zum Beispiel Biodanzer oder Fünf Rhythmen, so schamanische Tänze, spirituelle Tänze. Und ja, also ich bemühe mich zumindest alleine zu tanzen, manchmal auch mit ein, zwei Freunden.
Echt? Und da drehst du dir dann so Tanzmusik auf und
ja, tanzt? Genau. Da tanze ich wild in der Gegend herum, so viel Platz eben in meiner Wohnung ist. Okay. Aber das ist ganz elementar für mich, also neben dem Singen und dem Schauspielen, das Tanzen. Verstehe. Also jetzt plane ich auch wieder eine Performance mit Gesang, Tanz und Lesung, also Attitude frivol mit ein bisschen Burlesque-Tanz.
Okay.
Ja.
Aber so richtig durchchoreografiert? Oder
das wie? Wird dann auch ein bisschen durchchoreografiert sein, ja.
Okay.
Sobald es wieder möglich ist, aufzutreten.
Verstehe. Genau. Verstehe. Was ist ein Job, den du nie machen würdest?
Müllabfuhr. Also Mist, wie sagt man das hier in Österreich? Was sagt ihr? Sagt man wahrscheinlich nicht Müllabfuhr, oder?
MA48, sagt man.
MA48, ja. Genau. Echt? Ja, zur Not kann man alles machen, nicht? Wenn es nichts anderes mehr möglich ist. Also ist besser, irgendwie sein Leben und Unterhalt zu verdienen, als zu verhungern. Aber wenn man sich aussucht, ja, also Verkäuferin an der Kasse oder so, wäre auch jetzt nicht so meins.
Hast du aber auch nie ausprobiert?
Nein, muss ich zugeben. Also mein Prinzip ist, dass man das arbeiten sollte, was man gern macht. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr luxuriös und vom hohen Ross an, aber in Wirklichkeit, wenn man bedenkt, dass die Gesundheit ja auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man jahrelang etwas macht, was einen nicht glücklich macht, wird man krank. Und das ist besser, dass man schaut, dass man, wenn man eine Arbeit hat, die man nicht gern macht, dass man versucht, eine neue Ausbildung zu machen oder Fortbildung.
Aber hast du dich dann, wie hast du dich über Wasser gehalten? So hattest du, was hattest du so für Jobs so in deinem Leben? Also außer jetzt das, was, musstest du auch mal was machen, wo du gesagt hast, okay, das muss ich mir jetzt
über- Ja, wissenschaftliches Arbeiten ist nicht so meins, das habe ich einige Zeit gemacht mal, aber nur kurz. Mhm.
Aber sonst jetzt, du hast nie irgendwie so Barkeeperin oder... Oder was mal?
Leider noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch.
Was mal die Puffdame?
Also momentan arbeite ich auch als Fotomodel. Aber das macht mir Spaß.
Okay.
Also kann ich auch nicht sagen, dass was ist, was mir keine Freude macht.
Modeln, ja, das ist ja quasi Schauspielerei und.
Ja, und was ich gern noch machen würde, ist in einem Film spielen.
Okay.
Also, aber das kommt, hoffe ich, noch. Also bis jetzt habe ich nur als Komparsin in Dokumentarfilmen und anderen Filmen gespielt, aber ich hoffe, dass ich nochmal in einem richtigen Film spiele. So, ich wollte eigentlich bei meinem Cousin, dem Rainer Werner Fassbinder, spielen. Nur als ich angefangen habe, mit ihm Kontakt aufzunehmen, da war er schon nicht mehr erreichbar und ist dann bald gestorben, als ich das Alter hatte, wo das gepasst hätte.
Ja, wir hören gerade rein in Gainsbourg, den Film, den gibt es ja auch noch nicht so lang, A Heroic Life. Da gibt es auch ganz schöne Musikszenen. Hast du dann so Musikunterricht, hast du so Instrumente auch mal gelernt?
Klavier.
Und so die Theorie auch, kennst du dich aus?
Ein bisschen.
So mit Harmonie und
ein bisschen.
Noten und...
Ja, ich kann schon vom Blatt singen und Noten lesen, das ja.
Und die Musik in Israel und so Kibbutz, hast du dir das mal gegeben so?
Ich war im Kibbutz, weil ein Cousin meiner Mutter hat im Kibbutz gelebt. Dann, als ich mit meiner Mutter noch in Israel zu Besuch war, da sind wir haben wir den immer im Kibbutz besucht, ja.
Und haben die dann dort auch so spezielle Tanz und Musik?
Ja, die haben immer Hora getanzt. Hora. Ja, und ich war auch selber mehrere Jahre Lehrerin für israelischen Volkstanz.
Okay.
Das habe ich früher gemacht. Und ich hatte auch eine eigene Gruppe von Frauen, die hieß Hora mit Naama. Und wir sind auch auf Straßenfesten aufgetreten.
Wirklich, cool.
Ja.
Die Wiener Szene ist ja auch nicht so ganz, ganz easy hier. Eben kommt ja auch alles zusammen. Balkanmusik, polnisch, tschechisch, ukrainisch. Bist du da so irgendwie jetzt hängen geblieben, auch deswegen, weil hier so, oder was hält dich so an Wien?
Ja, meine Kinder, die leben hier noch, studieren hier und jetzt bin ich schon fast 30 Jahre hier. Was hat dich denn nach Wien gebracht?
Ja, der ICE. Das ist relativ einfach zu beantworten.
Als Bayer in Wien.
Ja, natürlich auch irgendwo so ein bisschen die Großeltern waren in der Salzburger Gegend zu Hause. Also väterlicherseits meiner Mutter. Und da waren wir dann auch immer im Grenzgebiet und auch immer Skifahren natürlich in Österreich. Und dann ist sozusagen die Umstellung jetzt auf Österreich auch nicht so wild, sage ich jetzt mal. Also. Mhm. War irgendwie einfacher, ja. Ich glaube, jetzt so ein Sachse oder ein Nordrhein-Westfale oder ein Hamburger tut sich da ein bisschen vielleicht schwieriger. Für mich war das, wie gesagt, ich steige in den Zug und bin eigentlich nicht weit weg.
Ich verstehe. Ja, naja, ich habe schon sehr, sehr viele Wörter neu lernen müssen damals, als ich vor 30 Jahren hergezogen bin. Von Paradeiser über Erdäpfel bis das Lustigste, aber das Beste, der beste Ausdruck ist, es geht sich aus. Ja, das ist, finde ich, ein ganz tollen Ausdruck, den es einfach im Deutschen nicht gibt. Da muss man sagen, es ist noch genug Zeit bis, es ist noch genug Platz bis. Im Österreichischen sagt man einfach nur, es geht sich aus und das war es auch schon. Und das sagt alles aus.
Das stimmt. Das geht sehr aus. Ja, das ist halt, das sind so Sprachgeschichten. Also mir hat eher die ganze Tradition, eben dieses ganze Vielvölker, Multikulti, also das hat mich von Anfang an Wien schon wirklich begeistert und tatsächlich auch eben die jüdische Musik, also die erste Band, in der ich angekommen bin, das war ja die Olga Sanchez, die kennst du auch. Wir haben eigentlich gleich am Anfang sehr viel Klezmer oder Kusidels gespielt oder Nigons und auch ein bisschen so die klassischen Zupfgeigen, Hansel, Lomir und so. Und das war dann für mich irgendwie so eben so ein bisschen auch ein Ankommen in dieser Welt, also in dieser Welt des eben, ja, multireligiös, multikulturell.
Also ich bin hergekommen mit meinem Ex-Mann, der hier sein Studium abgeschlossen hat, weil er hat Judaistik studiert, jüdische Studien, und das konnte man in Heidelberg. Da gab es eine Hochschule für jüdische Studien, gibt es jetzt noch, aber die konnte man damals nur bis zum Magister machen. Und hier hat er dann seinen Doktor gemacht und ich bin einfach mit ihm mitgekommen und habe hier dann auch fertig studiert.
Ah, wirklich?
Genau. Und ich wollte sowieso immer aus Deutschland weg. Ich wollte da nicht bleiben. Also ich wollte eigentlich nach Frankreich. Aber dann hat es Wien anders geheißen.
Ist es anders gekommen. Verstehe.
Oh. Es ist 17 Uhr.
Ja, es ist 17.10 Uhr.
Damit du Benachrichtigungen anhören kannst, während dein Smartphone gesperrt ist, musst du persönliche Ergebnisse aktivieren. In der Benachrichtigung auf deinem Smartphone findest du dazu weitere Informationen.
Danke. Ja, mein Smartphone spricht mit mir. Ach, lehne deine Wange, Nama. Da ist ein ganz junges Bild von dir. Und eine alte Aufnahme von vor 7 Jahren. Noch gar nicht so alt eigentlich, oder?
Wenn ich mal wütend bin auf meinen Theo, wenn er mir Szenen macht, weil ich mich lehe, wenn er dann Dirne schreit und wer weiß was spricht, wenn er ich gar bespeit, weil er so nass spricht, dann schelt ich nicht, dann zack ich nicht, dann schrei ich nicht, dann brüll ich nicht, dann bin ich liebenswürdig, 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 ich hab Kultur.
Die Kultur.
Von Tucholsky ist das.
Ah, der Kurt. Ja, wir müssen mal wieder was gemeinsam machen. Ich plane jetzt eigentlich Brecht-Lieder als Online-Stream im Moment.
Brecht ist ganz meins, das liebe ich über alles, die Dreigroschenoper. Und das habe ich auch vor, mein vorletztes Konzert, bevor der Lockdown kam, waren Brecht-Lieder.
Wirklich?
Ja.
Ja, dann lass uns mal wieder was gemeinsam machen.
Ja.
Also, im Moment ist es ja nur online möglich sozusagen, aber ich werde jetzt quasi da auch einen gewissen Fokus drauf legen, weil ich es jetzt ja in absehbarer Zeit auch irgendwie mit Publikum sich nicht ausgehen wird und dementsprechend ich aber weitermachen will und die Blind Date Frage für dich. Mit wem würdest du gerne ein Blind Date haben?
Früher wäre es mit Johnny Depp gewesen.
Okay. Oh, das ist ja machbar. Der kommt ja ab und zu mit seiner Band. Der war ja neulich mal da hier in der Umgebung.
Ja?
Ja, der hat irgendwie so eine Band.
Ah ja, stimmt.
Und dann haben sie ihn da irgendwo in Burg Klamm oder so spielen lassen. Und ich habe, glaube ich, Fotos gesehen von einem Fotografen.
Aber er sah da ziemlich abgefuckt aus, oder?
Ja, aber geil, so richtig Gothic-Style und die haben dann richtig so, weiß nicht, so Progressive Rock oder was die dann gemacht haben, also schon cool. Den würdest du gern treffen?
Ja.
Warum?
Ist mein Typ.
Ist dein Typ? Echt?
Außerdem ist er einfach super Schauspieler und sehr charmant.
Da war doch jetzt irgendwas, der hat doch sich irgendwie von seiner Frau irgendwas...
Mal wieder. Aber er ist leider immer ein bisschen gewalttätig, das ist nicht so ganz...
Wird ihm zumindest nachgesagt, genau, die hat ihn irgendwie optimal verklagt oder so. Aber, ja, ich halt überhaupt nichts auf diesen Klatsch und Tratsch, also ich glaube da kein Wort, ehrlich. Medien, vergiss es. Und... hast du die ganzen Filme gesehen von
Johnny Depp?
Ja, diese, weißt du, von Tim Burton, meine ich.
Ja, natürlich.
Kennst du
alle? Habe ich alle gesehen.
Ich habe mir jetzt unlängst diesen mit der Schokoladenfabrik zeigen lassen. Wie heißt der noch? Das ist ja auch ein irrer Film. Also das sind ja solche tollen Filme. Und wie du sagst, er spielt das so großartig.
Oder Edward mit den Scherenhänden.
Genau, ja. Das sind so diese Klassiker, ne? Tim Burton, ja. Von dem gibt es, glaube ich, auch. Müsste es auch bald mal wieder was Neues geben. Klatsch und Tratsch, was gibt es da so bei dir? Auf was hörst du so? Oder was sind so deine Unterhaltungs Spaten, wo bist du so, hast du so Hobbys, wo du so sagst, ja, da verfolge ich jetzt jedes Johnny Depp Interview oder was bist du so? Wie unterhältst du dich? Schaust du dir Netflix-Filme an oder momentan? Was geht ab so?
Manchmal schaue ich mit meiner Tochter die Simpsons.
Okay. Die Klassiker.
Ja.
Da gibt es ja jetzt, glaube ich, auch eine Corona-Edition. Oder nee, von South Park. Gibt es irgendwie Corona-Special?
Heute habe ich wieder in einer WhatsApp-Gruppe gelesen, dass schon 2010 oder 11 Corona vorausgesagt
Ja,
wurde in
ja.
den
Ja,
Simpsons
ja,
und wie
ja.
das sein kann.
Ja. Ja, wie das sein kann.
Wie sie das voraussehen können, solche Sachen, dass das schon geplant wurde.
Naja, die sind halt wirklich. Das ist Satire. Satire schaut immer voraus. Das ist ja auch bei uns so. Wir waren ja an Weihnachten, haben wir ja Corona schon das Ende vorausgesagt. Das kommt ja jetzt raus. Kurze Werbung in Eigensache. Willlachen.at Normalzeit, unsere neue Sendung, in der du auch dein neues Lied nämlich präsentierst, was wir hier noch zum Abschluss spielen müssen. Und wir haben das vorausgenommen, einfach zu sagen, Corona ist vorbei. Und
Dein Wort in Gottes Ohr.
genau, und das ist eben auch die Aufgabe teilweise von Satire, Dinge vorauszunehmen oder weiter zu schauen. Und gestern im Gespräch auch wieder, wie wichtig das ist, dass es einfach Menschen gibt, die Dinge ansprechen. Sehr belastend gleichzeitig zu dieser Zeit. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern oder vorgestern, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, gepostet und Dinge angesprochen, die man halt nicht anspricht. Ich habe einfach mal rausgehaut einen längeren Text mit der ersten Frage, ob jetzt jeder jemand kennt, der jetzt an Corona gestorben ist, weil ich halt keinen kenne. Und habe das halt so ein bisschen sarkastisch formuliert, so von wegen, also auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, also ich kenne niemanden und man sieht ja auch nichts und spricht ja auch niemand drüber, weil es natürlich ein sehr persönliches Thema ist, wenn jetzt mein Onkel irgendwie stirbt. So, und jetzt kommen aber Nachrichten an mich die ganze Zeit, dass also doch tatsächlich in meinem Facebook-Umfeld zumindest Leute sind, die Leute beklagen und betrauern und auch sogar eine junge Frau auch direkt aus dem Krankenhaus gerade entlassen wurde mit schwerem Verlauf etc. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt prasselt das alles so auf einen ein, diese ganzen armen Krankheitsverläufe und man fühlt sich dann natürlich auch irgendwie seelisch belastet und verantwortlich für die, weil man ja sozusagen das nicht geglaubt hat oder weil man diese Frage überhaupt stellt und viele tun das dann ab und sagen eben, ja, sowas fragt man ja nicht und ich fühle mich durch die Frage irgendwie also respektlos behandelt. Ich finde es aber ganz wichtig, weil der Tod gehört ja zum Leben und wenn wir jetzt gerade so viel über die Medien, über dieses Corona reden, dann sollte man auch mal drüber reden, halt eben, ja, wen hat es denn jetzt eigentlich erwischt und wo sind denn jetzt gerade die
Und was
wirklichen.
ist mit den Grippeerkrankten? Warum gibt es da plötzlich gar keine mehr angeblich?
Wie gesagt, das ist natürlich ein Riesenthema, aber allein jetzt.
Oder Gestorbenen. Sind ja ganz viele gestorben vor ein paar Jahren an der herkömmlichen Influenza.
Es sterben immer Menschen und eben, es ist jetzt immer die Frage zu stellen, wären diese Menschen jetzt auch ohne Corona eben vielleicht
Genau.
infiziert worden mit irgendwas oder hätten sie eben, oder was ich dann auch gern zurückschreibe, rauchst du? Also bist du Raucherin? So eine Junge die mich da angeschrieben hat und natürlich ist sie Raucherin, ich weiß es ja, ich kenne sie.
Das ist schon einmal eine Art Vorerkrankung.
Und dann braucht sie mir auch nicht erzählen, dass sie jetzt aus der Intensiv rauskommt und irgendwie Lungenproblem hat. Ja, ist ja klar, dass wenn du irgendwie ne, beatmet wurdest oder sonst was. Also es ist halt einfach auch das natürlich, wie gesagt, so ein bisschen dieses Thema. was darf man sagen oder was sagt man, und dann aber auch dieses seelische, eben ich, der diese Frage stellt und der das quasi bewusst tut, auch um zu provozieren, muss dann auch damit klarkommen, dass eben auch was zurückkommt. Und ja, das ist eben als Satiriker auch, also man muss eben auch dann mit diesem Gegenwind natürlich rechnen, und das müssen wir als Sendung auch. Ich habe jetzt eben den Verdacht, dass unsere Normalzeitsendung nicht abgenommen wird vom Stadtfernsehen, weil sie einfach zu provokant ist natürlich. Weil jetzt natürlich, wenn jetzt du ein SPÖ-finanzierter Sender bist oder was weiß ich, ja, stadtfinanzierter Sender bist, dann kannst du jetzt nicht einfach eine Sendung bringen, wo ausgerufen wird, Corona ist vorbei. aber ich finde es eben sehr wichtig, dass es eben auch diese Ausblicke mittlerweile gibt, weil es eben kein Ende in Sicht ist, ja. Und deswegen, wir werden es auf jeden Fall veröffentlichen. Du warst dabei mit diesem wunderschönen Song, mit dem wir euch jetzt dann auch entlassen wollen. Erzähl kurz, wie ist es zu dem Song gekommen? Und da gab es ja auch eine Kooperation mit dem David, alias Schokobur, der hier auch schon im Podcast war. Erzähl kurz.
Ja, der ist mein, seitdem ich ihn bei dir kennengelernt habe, bei unserer Ibiza-Comedy-Show. Mhm. Oder bei deiner Ibiza-Comedy-Show, wo ich auch mitwirken durfte, ja. da habe ich ihn gleich davon überzeugen können, dass er mit mir arbeiten möchte. Mhm. Mhm. Und ich habe ihm, also meine Stimme hat ihm so gut gefallen, dass er zugesagt hat. Mhm. Und jetzt managt er mich auch als Weltmusikerin. Mhm. Nama, the world... The Voice of the World Music.
Okay.
Ja, und eigentlich singe ich ja meistens eben auf Deutsch oder auf Jiddisch, Französisch, Spanisch. Aber dieser Song, der ist mir einfach eingegeben worden auf Englisch.
Okay.
Obwohl einige Leute gesagt haben, Englisch passt nicht zu mir. Zumindest hat meine Familie das gefunden, den ich das vorgespielt habe. Aber ich wollte das nicht verändern, weil das ist mir einfach eines Tages beim Improvisieren mit einem Freund an der Gitarre, also der Freund spielte Gitarre und wir haben einfach improvisiert, ist mir plötzlich dieser Song auf Englisch eingegeben worden. Es ist eigentlich ein ganz spiritueller Song, das geht ein bisschen unter in diesem Chill-Out-Arrangement, aber es ist trotzdem so angenehm anzuhören, so entspannend. Aber es geht eigentlich darum, um etwas ganz Spirituelles. Also einst kamen wir von den Sternen, von einem anderen Planeten und haben uns da in der Dunkelheit verloren und haben uns dann am Ende, als der Tag kam, wiedergefunden. Und wir vereinen schlecht und gut, richtig und falsch und sollten das nicht mehr als Gegensätze sehen, sondern vereinen, und dann kommen wir wieder zusammen, vereinen sich unsere Seelen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das sollte eigentlich auch unser Weg sein, unser spirituelle Weg, nicht mehr dieses Urteilen.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Hören wir mal rein, aber.
Once we came.
Once we came.
Once we came from another star. Once we came from planets afar. Once we came with a soul spark from eternity. Eternity. Through the night as stars shine, melt away. Melt away. Once we came from far away, with my heart searching for your heart. Once we came from far, from the stars shining bright, shining bright, to the lightning of your soul, two hearts in one. we should go. Let go all of your heavy burdens. Open your heart to mine. From our spirit and heart will come the path to my life.
Ja, schön.
Runtergeht.
Nee, schön ist das, Nama. Toll. Also, Once We Came, von dir. Ja, komplett, alles. Komplett. Alles von dir erfunden, sozusagen, zusammen genau. Mit dem David produziert. Mhm. Ja, schau, wie toll ist es, dass über willlachen.at da solche Kooperationen entstehen können, auch über die Agentur
Vielen
eben.
Vielen Dank.
Freut mich, dass das so schön klappt und gratuliere dir zu dem Song.
Dankeschön.
Müssen wir dann noch ein Musikvideo dazu
genau.
Erfinden demnächst mal. Ja, also checkt euch die Nama aus. Die Website, die Links zum Talk hier gibt's anbei. Lest euch mal diese harten Bücher durch. Ich kann es wirklich sehr empfehlen zum Thema Holocaust. Das ist gerade in der heutigen Zeit wieder ganz wichtig, finde ich, sich diese Realität irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Es ist natürlich schön, auch den Film von Charlotte Gainsbourg und Evan Attal sich dazu anzusehen, um das Judentum in seiner momentanen, gegenwärtigen Problematik auch ein bisschen zu verstehen. The Jews heißt der Film. Ich habe jetzt das alles nochmal gegoogelt und gefunden. Ja, und ansonsten, genau, hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schaltet's auch wieder ein zu Urban Vibes, unserem Talk hier aus Wien. Real Talk mit unseren Gästen hier aus der Szene um den Comedy Club willlachen.at herum. Und produziert hier von der Agentur Froh Media. Und das bin ich, Markus Magister. Und Nama Magistra, Nama Isabel Fassbinder, die Cousine des berühmten Regisseurs
genau.
Fassbinder. Schaut euch gerne die alten Filme an, großes deutsches Kino. Und wir machen weiter und versuchen, großes österreichisches Kino hier, hier zu genau. leben und zu lieben. Und genau, vielleicht gibt es bald ein Brecht-Konzert mit uns zwei.
Wunderbar.
Cool. Freu Danke, mich. Dass du dabei warst. Danke für den Talk und liebe Grüße dann in die Welt. Ciao.
Ciao.
Urban Vibes.